Ja, liebe Brüder und Schwestern, das Thema heute Nachmittag lautet eigene Gerechtigkeit oder seine Gerechtigkeit. Sind wir noch zu retten? Weltweit gehen junge Menschen auf die Straßen und demonstrieren für mehr Klimagerechtigkeit. Sie verlangen, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird und ein wirtschaftlicher Ausgleich entsteht zwischen den reichen Ländern, die mehr CO2 ausstoßen, und den ärmeren Ländern, die die Opfer dieses CO2-Ausstoßes sind, oder so meint man zumindest, dass sie es sind. So fordert man also Klimagerechtigkeit. Schaut man auf die Schilder bei den großen Demonstrationen, so steht genau das drauf. Klimagerechtigkeit wird gefordert und die Rettung der Erde und die Rettung der Menschheit ist das Thema. Und so kann man es dann auch in Zeitungsartikeln lesen. Ich habe hier mal drei Beispiele. Einmal aus der Zeit: Klimawandel, wie wir die Welt retten können. Oder der Spiegel: Weltgemeinschaft schafft das Drehbuch für die Weltrettung. Oder die FAZ: Warum sollten maximal 2 Grad die Welt retten? Also es geht bei dieser Frage immer wieder auch um Gerechtigkeit und es geht um Rettung der Welt. Und es ist doch höchst interessant, dass das Fragen sind, die auf dem ganzen Erdball diskutiert werden. Und dass es hier um Themen geht, die ja Grundfragen der menschlichen Existenz sind seit Anfang an. Gerechtigkeit und Rettung. Und das sind Grundworte, die wir immer wieder in der Bibel finden. Ist das ein Zufall? Sicherlich nicht. Wenn wir jetzt miteinander unseren Predigttext Römer 10, die Verse 1 bis 13 lesen, dann wollen wir mal darauf achten, Gerechtigkeit, Rettung, wie das dort vorkommt und die Frage der eigenen Gerechtigkeit oder eben der fremden Gerechtigkeit, die uns retten kann. Römer 10, die Verse 1 bis 13. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt: Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Amen. 4 Punkte wollen wir miteinander durchgehen. Der erste: Wir sind zu retten, aber nicht aus eigener Kraft. Wir sind zu retten, das ist das Zweite, weil Christus uns gerecht macht. Das Dritte, wir sind zu retten, wenn wir glauben und bekennen. Und das Vierte, wir sind zu retten, das lasst uns weitersagen. Diese vier. Wir sind zu retten, aber nicht aus eigener Kraft. Da gab es mal einen Baron, das war der Baron Münchhausen, und der meinte, sich selbst gerettet zu haben, indem er sich aus dem Sumpf herausgezogen hat an seinem eigenen Schopf. Und genau das, sagt Paulus, geht nicht. Also, was lesen wir hier? Ab Vers 2, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Also Paulus sieht den ganzen pharisäischen, jüdisch-orthodoxen Eifer für das Gesetz zu halten, die Tora zu halten, jedes Gebot einzeln, die Gebete, das Geben, die Almosen. Doch er sagt mit aller Deutlichkeit, es funktioniert nicht. Und er selber hat es ja in seinem Leben ausprobiert und mit einem Eifer versucht, dieses Gesetz im eigenen Leben umzusetzen und war dabei ein Vorreiter in seiner eigenen Generation. Einer, der es besonders ernst meinte und dennoch hat er es nicht gekonnt, aus dem Sumpf an den eigenen Schopf sich herauszuziehen, das, so sagt Paulus, funktioniert einfach nicht. Denn, und so zitiert er hier den Mose, wo es heißt in 3. Mose 18,5, der Mensch, der das Gesetz tut, der wird dadurch leben. Also wenn ich das Gesetz in allen seinen Teilen, mit allen Geboten und allen Einzelanweisungen komplett umsetze, dann ja, dann würde ich leben können. Aber er hat es im Römerbrief ja dargelegt, was die Realität ist. Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und da spricht er natürlich auch aus eigener Erfahrung. Wir sind allesamt Sünder und schaffen es nicht, das Gesetz Gottes zu halten. Es fängt in unseren Gedanken an. Da kommen Mord und Ehebruch und Streit und Neid. Da kommt es alles heraus. Und schon, indem es herauskommt, so sagt Jesus in der Bergpredigt, ist das Gesetz gebrochen. Ja, wie willst du dem Einhalt gebieten, dass das aus deinem Herzen herauskommt? Schaffst du nicht. Du scheiterst daran. Und das sagt Paulus hier in aller Klarheit und Deutlichkeit, das Gesetz ist unhaltbar. Und wenn es bedeutet, das Gesetz musst du halten, damit du leben kannst, und du es aber ständig brichst, weil schon das, was aus deinem Herzen kommt, fehlerhaft ist vor Gott, ja, dann bist du verloren. Galater 3, Vers 10, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Die aus den Werken des Gesetzes leben, also die daraus versuchen zu leben, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes. Wenn ich alles halten könnte, was darin steht, dann könnte ich wohl leben. Aber Paulus sagt, man ist verflucht, weil man es halt nicht schafft. Das ist die Realität. Du kannst dich an deinem eigenen Schopf nicht aus dem Sumpf der Sünde, des Todes und ewiger Verdammnis herausziehen. Der Versuch, eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, ist zum Scheitern verurteilt. Denn genau das sagt er hier ja. Dieser Versuch, die eigene Gerechtigkeit aufzurichten, geht nicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Selbst wir, die wir an Jesus Christus glauben, können ja in diese Falle tappen, wenn wir anfangen, über die frommen Werke und Leistungen, die wir tun, unser Einsatz im Reich Gottes, unser Gebet, unsere Frömmigkeit, unser Bibellesen, unser ach so lieb sein zu meinem Nächsten. Wenn wir das alles versuchen zum Mittel zu machen, um vor Gott gut dazustehen, auch dann schlittern wir, vielleicht ohne es zu merken, in diese Falle der Selbstgerechtigkeit, also der eigenen Gerechtigkeit. Also wir sind hier auch gemeint. Natürlich hat Paulus das fromme, orthodoxe Judentum vor Augen, das pharisäische Judentum, auch das, was sich dann teilweise zu Christus bekehrt hat und dann trotzdem noch versucht hat, das Gesetz zu halten und zur Grundlage für das Heil zu machen. Und das ist ja bis heute so, dass wir im orthodoxen Judentum diesen Eifer für das Gerecht, für das Gesetz haben, von dem Paulus hier spricht. Sie haben einen Eifer, das Gesetz aufzurichten. Also ich habe ein Beispiel dafür. Wir haben vor einiger Zeit einen Kühlschrank gekauft, einen neuen Kühlschrank bei Dodenhof. Da haben wir den ausgepackt und haben die Gebrauchsanleitung gelesen. Und dann haben wir gesehen, dieser Kühlschrank hat einen Schabbat-Modus. Ich habe gedacht, warum lese ich hier in einer Gebrauchsanweisung etwas von Schabbat? Was ist das? Ist das in Israel hergestellt, das Gerät, oder wie? Habe mir das genauer durchgelesen und habe mich dann informiert. Und tatsächlich, es gibt einen Schabbat-Modus in Kühlschränken. Kennt das jemand? Habt ihr auch einen Kühlschrank vielleicht mit Schabbat-Modus? Also müsst ihr mal bei Dodenhof...
Der am Schabbat nicht kühlt, oder?
Nein, der kühlt am Schabbat. Aber der Unterschied ist, das stellt man ein, natürlich im 7-Tage-Rhythmus, immer am Schabbat, wenn man am Schabbat dann die Tür des Schrankes aufmacht, dann leuchtet kein Licht. Und dieser Kühlschrank ist so modern, dass er, wenn die Tür zu lange aufsteht, dann macht er piep, piep, piep und warnt einen, hallo, du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Dieser Kühlschrank warnt am Schabbat nicht, weil dieses Tütsignal wird ja elektrisch ausgelöst und das soll verhindert werden. Denn es steht in der Tora, du sollst am Schabbat kein Feuer machen. Sollst also nicht kochen und so weiter, sollst kein Feuer machen. Also sollst du auch keinen Lichtschalter betätigen, denn wenn du einen Lichtschalter betätigst, ist das die moderne Form des Feuermachens. Also wenn du den Kühlschrank aufmachst, wird das deaktiviert, dass das Licht angeht. Das ist der Schabbat-Modus. Und da habe ich gedacht, na, das ist genau das, was sie heute versuchen umzusetzen. Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem sie solche Kühlschränke bauen. Ja, das funktioniert nicht, sagt Paulus. So funktioniert es nicht. Vers 2, ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Ja, das machen sie zur Ehre Gottes. Sie eifern für Gott. Fährst du am Schabbat durch Jerusalems Straßen mit einem Auto, kann es sein, dass du mit Steinen beschmissen wirst, wenn du durch bestimmte Viertel fährst. Sie haben Eifer für Gott. Das Wort, was hier im Griechischen bedeutet, im griechischen Grundtext steht, Zelos, ist, da kommt das Zelotentum her. Also wahrscheinlich so ein Mann wie Judas Iskariot, das war so ein Zelot. Solche Heißsporne, die das Gesetz mit aller Macht durchgedrückt haben, und eben dann auch vor Gewalttaten nicht zurückschreckten, siehe auch das Verhalten des Paulus. Also das ist das Aufrichten einer eigenen Gerechtigkeit. Wir haben das auch im Islam, genau dieses Phänomen. Ich bin mit meiner Tochter von einem GHB-Kongress zurückgefahren aus Süddeutschland, das war letztes Jahr. Und da haben wir an einem Parkplatz gehalten und dann war dort ein Moslem, der sein Gebet verrichtet hat. Hat seinen Teppich da ausgerollt und hat am Parkplatz ran sein Gebet verrichtet. Und meine Tochter war weggegangen auf die Toilette und dann hatte ich ja Zeit, habe gewartet, bis der Mann sein Gebet fertig verrichtet hat. Und als er fertig war mit seinem Gebet, bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn angesprochen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie man denn vor Gott gerecht wird. Ob es hilft, Gebete zu tun und so weiter, alles einzuhalten. Und das versuchen ja die Moslems. Das sind ja 5 Dinge, die sie tun müssen. Ich sage die mal zur Erinnerung. Da ist einmal die Shahada, das Bekenntnis an Allah und den Propheten. Dann Salat, das Gebet. Dann Zakat, das Almosen geben. Die Hajj ist diese Wallfahrt. Und das Fasten im Ramadan. Diese 5 Dinge müssen sie tun. Wenn sie das tun, dann sind sie gerecht vor Gott. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und es ging dann auch um die Frage der Sünde. Wie werde ich rein vor Gott? Und dann konnte ich nur vom Blut Jesu sprechen. Nur das Blut Jesu macht dich rein von deiner Sünde. Und die Muslime haben da ja auch so einen Opferritus. Da kann man dann anknüpfen. All das auf dem Parkplatz. Und ich habe ihm dann ein arabisches Büchlein übergeben, das ich dabei hatte, und kann jetzt für den Mann nur noch beten, dass der Herr ihm die Augen öffnet. Aber genau diese eigene Gerechtigkeit, der Versuch mit diesen 5 Säulen, alles aus dem eigenen, ich selber muss machen, ich muss die Hadsch machen, ich muss beten, ich muss den Koran lesen, ich muss fasten, ich. Die eigene Gerechtigkeit mit viel Eifer bis dahin, dass man meint, einen Gefallen zu tun, Allah, indem man andere Menschen umbringt. Selbst so weit geht dieses Zelotentum auf islamischer Seite. Und überall da, wo wir versuchen, eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, stehen wir dann eben in der Gefahr, auch in diesen Eifer, in dieses Zelotentum zu kippen. Wir beobachten das auch in dem, was die evangelische Kirche, was die EKD macht, in Bezug auf diese Frage der Klimagerechtigkeit. Also wir haben Klimafürbitten für mehr Klimagerechtigkeit. Wir haben Klimafasten für mehr Klimagerechtigkeit in unseren evangelischen Kirchen. Und Heinrich Bedford Strom sagt, früher hat man von der Sünde gesprochen, aber heute wissen wir, dass wir Weltverantwortung haben. Also wir müssen global denken, wir müssen das globale Wirtschaftshandeln einschränken, wir müssen die Klimagerechtigkeit beachten, solche Dinge. Nicht mehr Sünden, Vergebung suchen, um Gottes Gerechtigkeit zu finden in Christus, sondern globale Verantwortung übernehmen. Das ist die neue Form der Gerechtigkeit und auch da ist es wieder eine eigene Gerechtigkeit, die man versucht aufzurichten. Das heißt, wir merken, wie stark der Mensch gefährdet ist, immer wieder eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Ich meine, das ist die Kirche der Reformation, das ist die Kirche des Wortes. Das ist die Kirche, die gesagt hat, Christus ist unsere Gerechtigkeit und niemand anders sonst. Die kommt auf einmal mit solchen Konzepten. Aber da merken wir, wie gefährdet wir alle sind, in der Gefahr stehen, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Oder was wir jetzt in Bremen erleben, hier sind ja auch einige Geschwister aus der Bremer St. Martini-Gemeinde, dieser Konflikt zwischen Pastor Latzel, dem Kirchenvorstand der Martini-Gemeinde und der Kirchenleitung der Bremischen Kirche ist letztlich ein Konflikt, nicht um das Wort Verbrecher. Dafür hat er sich entschuldigt. Man könnte das ad acta legen und sagen, er hat sich entschuldigt, das akzeptieren wir. Jeder kann sich mal mit seinen Worten verrennen. Und dann könnte man die Sache beiseite legen. Aber der Konflikt ist ein tiefer liegender Konflikt um die Frage der eigenen Gerechtigkeit auf der einen Seite und der Christusgerechtigkeit auf der anderen Seite. Denn die eigene Gerechtigkeit, die die bremische Kirche zu ihrer eigenen gemacht hat, ist nämlich die Verteidigung von Minderheitenrechten. Und das sind die Rechte zum Beispiel von Homosexuellen. Diese Rechte will man würdigen, wo man sagt, früher sind wir an denen schuldig geworden. Heute will man die Rechte dieser Menschen würdigen und will ihnen in der Kirche einen Platz geben. Man will ihren Lebensstil segnen, weil man meint, was man vorher getan hat, war ungerecht ihnen gegenüber. Und diese eigene Gerechtigkeit, nämlich eine Gendergerechtigkeit oder eine Geschlechtergerechtigkeit, die man in der Vergangenheit vermisst hat, die will man jetzt aufbauen und aufrichten und merkt, dass man damit in Konflikt kommt mit dem Wort Gottes und solchen Predigern, die das noch öffentlich sagen, wie ein Olaf Latzel. Und das ist der Grundkonflikt zwischen der eigenen Gerechtigkeit, die die BEK aufbaut, und der Christusgerechtigkeit, die an St. Martini verkündigt wird. Das ist der Konflikt, das steht dahinter. Und das wird mit Eifer, mit Zelotentum betrieben, bis hin zu einstweiligen Verfügungen. Und wir verbieten ihm den Mund. Ja, wird ja jetzt nicht gemacht, jetzt wird er in den Urlaub geschickt. Aber immerhin, man hat es geschafft, eine Bibelstunde abzusagen mit einstweiliger Verfügung. Das ist Zelotentum der eigenen Gerechtigkeit. Also das ist, was Paulus hier sagt über die Zeit damals, was wir aber auf einmal plötzlich auch in unserer Zeit wiederfinden. Ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben. Das tun Sie alles im Namen Gottes. Aber ohne Einsicht. Denn Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, nämlich die Christusgerechtigkeit, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Sobald du deine eigene Gerechtigkeit aufrichtest, kannst du nicht mehr dich der Gerechtigkeit Gottes, der Christusgerechtigkeit untertan machen. Und da entsteht der Konflikt und der Kampf. Das ist, was wir heute erleben. Zelotischer Einsatz für die falsche Sache. Und wir sehen das in der ganzen Gesellschaft, wie ein Bildersturm, ein Namensturm ausbricht, um bestimmte Dinge um der Gerechtigkeit willen auszulöschen. Eine vermeintliche Gerechtigkeit. Ich habe mich jetzt gerade, weil wir gerade den Aufbruch vorbereiten, die nächste Ausgabe, die kommt jetzt in wenigen Wochen raus, habe ich mich auch beschäftigt mit einer Frage und bin dabei auf den Liederdichter Ernst Moritz Arndt gestoßen, Freiheitskämpfer zur Zeit Napoleons, zur Zeit der Befreiungskriege. Und jetzt hat man in Greifswald die Universität vor 2 Jahren umbenannt und hat gesagt, weil dieser Mann an irgendeinem Punkt Aussagen gemacht hat, die antisemitisch gedeutet werden können, ist dieser Mann von der Universitätsnamensnennung zu streichen. Hat man so lange Sturm gelaufen, bis der Name gestrichen wurde. In einem Eifer für Gerechtigkeit, dieser Mann, dessen Lieder singen wir, ich weiß, woran ich glaube, das Lied wollen wir nachher miteinander singen. Hier ist auch so ein Zelotentum in unserer Gesellschaft. Da müssen Namen umbenannt werden, Universitätsnamen gestrichen, Straßennamen gestrichen, Denkmäler werden gestürzt, nur weil die Leute auch mal was Falsches gesagt haben. Natürlich, das tun wir alle, weil wir Sünder sind. Hier wird auch eine eigene Gerechtigkeit aufgebaut, zum Maßstab gemacht für alles, und alles muss weichen, was diesem Maßstab nicht genügt. Ich sage das aber auch mit Blick auf uns. Passen wir auf, dass wir nicht selber versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit aufzubauen, auch aus dem Frommen heraus. Halten wir uns an Christus allein. Denn, und das ist jetzt das Zweite, wir sind zu retten, nur weil Christus uns gerecht macht. Das macht Paulus jetzt hier sehr schön deutlich in Vers 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das ist die Christusgerechtigkeit, die uns befreit. Das ist es. Das Gesetz hat ein Ziel. Es ist unser Zuchtmeister auf Christus hin. So sagt es Paulus im Galaterbrief. Unser Pädagoge auf Christus hin. Das heißt, das Gesetz ist dir gegeben, Römer 3, 21, zur Erkenntnis der Sünde. Du schaust da hinein und sollst nicht denken, oh, das muss ich tun, das muss ich tun, das muss ich tun, und das schaffe ich auch, das schaffe ich auch, das schaffe ich auch, das ist die eigene Gerechtigkeit, sondern du sollst hineinschauen in das Gesetz und sagen, das muss ich tun, das muss ich tun, das muss ich tun, aber ich kann es nicht. Herr, hilf mir! Sei du meine Gerechtigkeit. Das ist das Ziel des Gesetzes, dass du auf Christus blickst und sagst, du, Herr, musst das für mich tun. Und dann kommt das Gesetz zum Ziel, wenn du darin Christus erkennst. Hier heißt es im Griechischen, Christus ist der Telos, des Gesetzes. Also nicht nur das Ende, sondern auch das Ziel, also die Vollendung dessen, was das Gesetz eigentlich anstrebt, also nicht einfach nur ein Schlusspunkt, sondern eine Vollendung, ein Ziel, das angestrebt wird. Das Gesetz möchte, dass wir Christus als unsere Gerechtigkeit erkennen und ergreifen. Wenige Kapitel vor dem, was wir hier haben, Römer 10, in Römer 8 heißt es in Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, nur in der Gestalt des sündigen Fleisches, nicht als Sünder, und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Also das Gesetz fordert die Gerechtigkeit. Aber weil wir Sünder sind, können wir das Gesetz nicht halten. Also kommt Christus und er erfüllt das Gesetz, indem er alles tut, was das Gesetz sagt. Jede einzelne Gesetzesbestimmung des Gesetzes hat er gehalten. Das nennt man die aktive Gerechtigkeit. Aber dann hat er auch alles das gehalten, wo es darum geht, dass der Sünder bestraft wird für die Sünde. Verflucht sei jeder, der das Gesetz nicht hält. Das tut Christus auch. Das heißt, das ist die passive Gerechtigkeit. Die aktive Gerechtigkeit ist, Christus tut, was das Gesetz sagt. Und die passive Gerechtigkeit ist, er stellt sich unter den Fluch des Gesetzes und stirbt an deiner Statt. Aktive und passive Gerechtigkeit. Christus erfüllt beides und alles, was das Gesetz fordert. Deshalb ist er das Ziel und die Vollendung des Gesetzes. Das ist, was Paulus hier sagt in Römer 10. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, Ziel, wer an den glaubt, der ist gerecht. Wenn ich nun diese Gerechtigkeit Christi, die seine ist, zu meiner eigenen mache, dann bin ich gerecht. So sagt es die Heilige Schrift. Durch Glauben mache ich sie mir zum Eigen. Dass ich das glaube und annehme, dass es meins ist, dann werde ich gerecht. Die Reformatoren haben von der fremden Gerechtigkeit gesprochen. Also nicht meine eigene, vor der Paulus hier warnt, sondern du nimmst die fremde Gerechtigkeit von Christus, machst sie dir zu eigen. Ich lese mal aus dem Augsburger Bekenntnis von 1530 den Artikel 4 vor. Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünden bekommen und vor gerecht werden aus Gnade um Christi willen, durch den Glauben. Nämlich, wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünden vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zurechnen, wie der heilige Paulus zu den Römern im 3. und 4. und ich füge hinzu, hier im 10. Kapitel sagt. Das ist die fremde Gerechtigkeit. Und jetzt macht Paulus das hier anhand von einigen Versen aus dem 3. Mosebuch deutlich, aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 30, wo er dann sagt, aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Also wir sollen das nicht sprechen in unseren Herzen. Wenn wir das nämlich täten, dann würden wir wieder versuchen, uns das Heil selbst zu schaffen. Ich versuche selber in den Himmel zu krabbeln, um Christus herabzuholen, nämlich Gerechtigkeit. Ich versuche selber in die Tiefe, ins Grab zu kriechen, um Christus zu holen. Ich versuche aus eigener Kraft meine Gerechtigkeit aufzubauen, eben wieder diese eigene Gerechtigkeit. Und Paulus sagt hier, die Glaubensgerechtigkeit spricht eben nicht, ich will selber, sondern was spricht die Glaubensgerechtigkeit? Wir lesen weiter, Vers 8, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Das heißt, du kannst das nicht selber machen. Sondern Jesus kommt, stirbt am Kreuz. Jesus kommt, steht auf von den Toten. Und diese Botschaft, dass darin dein Heil und deine Gerechtigkeit vor Gott begründet ist, die wird verkündigt, die kommt dir ins Ohr, die kommt dir ins Herz, an der hältst du dich fest. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Kommt dir ganz nah. Du musst nicht selber in den Himmel kriechen, du musst nicht selber in die Tiefe, sondern es kommt zu dir und ist in deinem Herzen. Und darauf schaut Gott und sagt, gerecht gesprochen. Für immer und ewig gerecht gesprochen. Herrliche Botschaft. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. Da kann man sagen, das muss ich nicht mehr selber versuchen. Das muss ich nicht mehr selber krabbeln und kriechen und machen und tun. Und eine eigene Gerechtigkeit mit zelotischem Eifer aufzurichten, die niemals vor Gott Bestand haben kann, weil man sich immer dabei verirrt. Das machen die ganzen Beispiele deutlich, die ich eben genannt habe. Du verirrst dich immer, wenn du versuchst, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Wie wohltuend, wenn ich mich an die Christusgerechtigkeit hängen kann und sagen kann, er hat's gemacht. Er war im Himmel, er ist herabgekommen, er ist in die Tiefe gegangen, er ist durch den Tod und durch die Hölle hindurchgeschritten und hat es alles erledigt für mich. Es ist vollbracht. Häng dich an Christus. Und dann hast du die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Da kannst du dann nur noch sagen, Halleluja. Halleluja, dann bist du befreit. Das ist jetzt das Dritte, wir sind zu retten, wenn wir glauben und bekennen. Das ergibt sich ja aus all dem. Ja, mehr brauchst du nicht zu tun. Wenn dieses Rettungswort in dein Herz gekommen ist, dann brauchst du es nur glauben und bekennen. Aber noch einmal, es geht ja eingangs auch immer wieder um die Frage der Weltrettung. Die Menschen wollen, dass die Menschheit gerettet wird. Auch diese Corona-Geschichte jetzt mit den Masken und den weltweiten Aktionen und Rettungsschirmen und Rettungspaketen fällt uns nicht auf. Es geht immer wieder um Rettung. Impfstoffe, um die Welt zu retten. Alle müssen durchgeimpft werden, um die Welt zu retten. Bill Gates, der große Weltretter. Milliardenpakete, um die Wirtschaft zu retten, die Welt zu retten. Und dabei vergessen wir, dass Gott gesagt hat, Römer 1, Vers 18, dass Gottes Zorn vom Himmel her offenbart wird über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, Römer 2, häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Gott hält Gericht. Da liegt das eigentliche Problem. Dass wir verloren gehen mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott. Und mit all den Ungerechtigkeiten, die daraus folgen. Da ist das Problem. Und deshalb können wir nur als Menschen das eine tun, nämlich das, was der Gefängniswärter in Philippi tut. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Diesen Ruf hin zu Gott, hin zu Christus, hin zu den Aposteln. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann lesen wir hier in unserem Abschnitt die Antwort. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen? Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist die Rettung der Menschheit. Hier wird der Weltrettungsplan vollendet. Das ist der Impfstoff, der uns vor dem tödlichen Sündenvirus retten kann. Hier allein, bei Christus. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Luther schreibt, die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Wenn ich nicht mehr versuche, meine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, sondern wenn ich erkenne, dass nur er mit meiner Ungerechtigkeit und mit meiner Sünde und meiner Schuld in den Tod geht, sich verfluchen lässt, die passive Gerechtigkeit des Gesetzes erträgt, erträgt den Fluch der Sünde, der eigentlich mir gilt, und ich dann von ihm die Vergebung empfange, das ist meine Gerechtigkeit. Wenn du das im Herzen glaubst und wenn du das mit dem Munde bekennst, das macht dich gerecht vor Gott. Die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Ja, was wollen wir? Nur diese Gerechtigkeit wollen wir, die Christusgerechtigkeit wollen wir. Wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann drücken wir genau das aus. Dein Blut für mich vergossen, dein Leib für mich in den Tod gegeben. Das ist meine Gerechtigkeit. Jetzt kommt noch ein viertes. Wir sind zu retten, das lasst uns weitersagen. Am 26. Juni meldete die Tagesschau eine Horrormeldung. Kirchenaustritte auf historischen Höchststand. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben 2019 massiv an Mitgliedern verloren. Insgesamt traten mehr als eine halbe Million Katholiken und Protestanten aus den Glaubensgemeinschaften aus. So viele wie nie zuvor. Und dann heißt es, 270.000 Menschen traten nach Angaben der evangelischen Kirche in Deutschland aus und damit 22% mehr als im Jahr zuvor. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom erklärte, jeder einzelne Austritt schmerzt, nicht zuletzt, weil alle Mitarbeitenden hochmotiviert arbeiten.
Wenn er das ehrlich meint, dann müsste er ja mal schreien, weil es so viel Schmerzen.
Ja, ich wollte hier auf dieses hochmotiviert Arbeiten hinaus. Das ist genau das, was Paulus sagt. Sie haben Eifer. Sie sind hochmotiviert, sie arbeiten. Aber sie begründen eine neue Gerechtigkeit und versuchen, eine neue Gerechtigkeit aufzurichten. Und die Menschen laufen ihnen von der Fahne. Zu Hunderttausenden, weil sie merken, dass sie kein Heil finden. Und dann verlassen sie diese Institution. Zu Hunderttausenden. Jahrelang jetzt schon. Dann nützt aller Eifer nicht. Dann nützt alle hohe Motivation und alle Arbeit nicht. Alles, was es braucht, ist das, was Paulus hier sagt. Christus verkündigen als unsere Gerechtigkeit. Wenn wir das tun, wir brauchen eine christuszentrierte Bekehrungsbotschaft. Mehr brauchen wir nicht. Dann würden die Kirchen wieder voller werden können, wenn wir hier an diesem Punkt wieder Buße tun. Denn das ist, was Paulus dann hier auch zum Schluss sagt. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn wir das wieder verkündigen, wenn wir das wieder in den Mittelpunkt stellen, dass den Menschen gesagt wird, ich bin ein Sünder Und weil ich ein Sünder bin, suche ich Christus und seine Vergebung und seine Gerechtigkeit. Wenn das wieder gesagt wird, dann können die Gemeinden, dann können die Kirchen auch wieder wachsen. Wenn das wieder von unseren Kanzeln gepredigt wird, dann werden die Kirchenbänke wieder voll werden. Und dann wird der Eifer für die Sache des Herrn auch Frucht bringen. Ich finde das hier beeindruckend, wie der Paulus bewegt war von dem Wunsch, dass andere gerettet werden. Hören wir mal ganz am Anfang unseres Abschnittes den ersten Vers. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Er fleht hier für Leute, die ihre eigene Gerechtigkeit aufbauen. Und ich möchte all die Dinge, die ich jetzt negativ gesagt habe, über EKD, über Moslems, über andere, die ich negativ gesagt habe, weil es darum geht, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, die möchte ich nicht so verstanden wissen, dass wir einen Stab brechen und ein Urteil fällen. Wir müssen beurteilen, ja. Aber was Paulus hier tut, ist, dass er fleht darum, dass sie ihren Irrweg erkennen und für sie betet, dass sie Christus erkennen. Das ist sein Anliegen. Also man muss beurteilen, man muss die Dinge auf den Punkt bringen, man muss es sagen, aber dann auch auf die Knie gehen und für die beten, die in ihrer eigenen Gerechtigkeit gefangen sind. Denn der Paulus weiß sehr wohl, was es bedeutet, in der eigenen Gerechtigkeit gefangen zu sein. In dem eigenen zelotischen Eifer, das Falsche zu tun und dabei zu denken, Gott einen Gefallen zu tun, der weiß es. Deswegen geht er auf die Knie und betet für die anderen. Beten wir für die Leute in der EKD, die falsche Richtung einschlagen und falsch predigen. Beten wir für sie. Beten wir für die Moslems. Beten wir für die Menschen, die jetzt Denkmäler stürmen und Straßennamen kaputt machen wollen, ja, weil sie versuchen, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Beten wir für sie. Und verkündigen wir das Evangeliums. Denn wie Paulus am Anfang seines Briefes sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, die da rettet. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, der hat es verkündigt. Diese beiden wollen wir zum Abschluss mitnehmen, dass wir beten und flehen, wie Paulus gebetet und gefleht hat, und dass wir dasselbe auch weitersagen und verkündigen. Eigene Gerechtigkeit oder seine Gerechtigkeit? Sind wir noch zu retten? Ja, wir sind zu retten, aber nicht aus eigener Kraft. Sind wir noch zu retten? Ja, wir sind zu retten, wenn Christus uns gerecht macht, ja, weil Christus uns gerecht macht. Drittens, wir sind zu retten, wenn wir glauben und bekennen, dass ich nicht durch eigene Gerechtigkeit die Sünde loswerde, sondern durch seine Gerechtigkeit. Wenn meine Sünde auf ihm liegt, dann bin ich vor Gott gerecht. Und viertens, wir sind zu retten, das lasst uns auch weitersagen. Amen.